Ja, Mut zur Wahrheit. Heute im Weltfunk mit den Zugvögeln am Mikrofon sind Niklas und Sandro. Und Mut zur Wahrheit wollen wir heute mal haben. Wir versuchen es. Das ist zumindest der Slogan vieler Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten. Es geht da ziemlich viel in der Faktenwelt um. Wir möchten uns später auch nochmal angucken, was da an Faktenverdreherei unterwegs ist. Und haben mal unsere eigenen Fakten mitgebracht und hoffen, ja, meine hoffentlich glaubwürdige Quelle ist der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration, die jeden Monat Fakten zur Asylpolitik rausgeben. Und für Januar war die letzte Faktenerhebung und da möchten wir einfach einen kleinen Überblick geben. Zum Beispiel befinden sich momentan ca. 60 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit. Das ist die höchste Zahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also ja, nicht unbedenklich. 2015, das ist ein kleiner Rückblick für 2015, reisten knapp 1,1 Millionen Schutzsuchende nach Deutschland ein. Das ist recht viel. Aber im Verhältnis gesehen sind das 14 Geflüchtete auf 1.000 EinwohnerInnen in Deutschland. Geht also noch. Die Asylzahlen sind übrigens an der Stelle rückläufig. Also die Zahlen derer, die Asyl beantragen. Von diesen 1,1 Millionen Schutzsuchenden beantragten übrigens nur die Hälfte Asyl. Die anderen, was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel subsidiären Schutz bekommen. Das erzählen wir aber auch noch. Was gibt es überhaupt für verschiedene Arten in Deutschland Schutz suchen zu können überhaupt? Es gibt nämlich nicht nur den Asylstatus. Ja, wie Flüchtende 2015 nach wie vor sind die meisten über die Balkanroute und das Mittelmeer nach Deutschland gekommen. Und die meisten kamen aus Syrien wegen des immer noch anhaltenden Bürgerkriegs. Und wegen diesem Bürgerkrieg sind auch fast alle Anträge auch anerkannt worden. Ebenfalls hohe Anerkennungsquoten haben im Moment Irak, Eritrea und Afghanistan, weil keine sicheren Lebensbedingungen in diesen Ländern herrschen. Alle Westbalkanstaaten zusammen haben etwa 30% aller Asylanträge 2015 ausgemacht. Allerdings sind dort die Ablehnungsquoten bei über 99%, weil für die Behörden kein Fluchtgrund nachgewiesen werden kann. Ja, gucken wir uns doch mal an, welche Geflüchteten überhaupt zu uns kommen. Also diese Fakten sagen, dass 69% der Geflüchteten männlich sind, zumindest männlich sozialisiert. Und das liegt auch daran, dass die gefährliche Flucht nicht für alle Menschen möglich ist, gerade übers Mittelmeer, oder es wird dann eben eher den Männern zugetraut. Über zwei Drittel der Asylsuchenden sind unter 30 Jahre alt, also ca. 72%. Und ein Drittel ist sogar minderjährig. Das ist doch auch erstaunlich, wie ich finde. Ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen was erzählen darüber, welche Arten von Schutz es gibt, weil das vielleicht nicht so präsent ist überall. 2015 wurden 50% der Anträge bewilligt, 50% der Schutzsuchenden durften bleiben, 32% wurden abgelehnt und 18% bei denen wurde nicht entschieden, weil entweder der Antrag zurückgezogen wurde oder Deutschland nicht zuständig war. Aber jetzt zum sogenannten Flüchtlingsschutz. Es gibt nämlich vier Arten, überhaupt in Deutschland Schutz zu bekommen. Und die bekannteste ist die Anerkennung auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention, also der sogenannte Flüchtlingsschutz. Und diese besagt, dass man wegen Verfolgung, zum Beispiel politische Überzeugungen oder Religion, ein Recht auf Asyl hat. Dann gibt es noch die Duldung. Das heißt, Menschen werden nicht abgeschoben, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass die Menschen dann auch in ihrem Herkunftsland sicher sind. Also wenn die Situation im Herkunftsland bedenklich ist oder die Menschen selbst reiseunfähig sind. Es gibt den subsidiären Schutz. Das ist ein Schutz, wenn Lebensgefahr aufgrund von möglicher Todesstrafe, Folter oder bewaffneten Konflikten herrscht, dann gilt für diese Person ein subsidiärer Schutz. Und sehr selten gibt es auch ein Abschiebeverbot. Das heißt, wenn ein erheblicher individueller, wenn das Individuum einer erheblichen Gefahr ausgesetzt ist, zum Beispiel in ihrem Herkunftsland. Ja. Es gibt sehr viele Sachen, die damit reinspielen. Wir haben schon gehört, die Genfer Flüchtlingskonvention spielt damit rein. In Europa ist es inzwischen sehr unübersichtlich geworden. Die Meldungen überschlagen sich ja tagtäglich. Wer bestimmt jetzt was, wer und wo reinkommt und wo nicht und wer will wen wohin abschieben. Ziemlich aus dem Blickpunkt gerät auch die Lage von Sinti und Roma und deren, gerade wenn es darum geht, dass viele Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft wurden in letzter Zeit. Die sogenannten Sinti und Roma werden dort auch benachteiligt, sage ich mal, in dem Sinne. Und genau, wenn Horst Seehofer über Flüchtlingspolitik zum Beispiel spricht und dann nicht weiß, was zum Beispiel Dublin ist, dann finde ich das auch ein bisschen bedenklich. Ich möchte deswegen noch einen kleinen Überblick zu Dublin geben, zur Dublin-Regelung. 1990 wurde in Dublin diese Regelung beschlossen und sie besagt, dass Asyl in dem EU-Land beantragt werden muss, das zuerst betreten wurde. Seit September 2015, also Ende letzten Jahres, wurde dann eine Umverteilung innerhalb der EU beschlossen, weil sonst sehr viele Geflüchtete in den EU-Außengrenzen Asyl beantragen müssten. Das haben ja Organisationen wie Pro Asyl schon seit vielen Jahren kritisiert, dass Griechenland zum Beispiel oder Italien da einfach eine Hauptlast hatten und Geflüchtete eben auch dort abgeschoben werden, wo ihnen dann zum Beispiel die Obdachlosigkeit droht. Bisher gibt es leider keine Einigung auf eine faire Verteilungsquote und über offene Grenzen muss man ja gar nicht erst reden. Das kommt nicht in Betracht im Moment. Ja, gibt es noch irgendwas Interessantes zu erzählen? 4,6 Millionen Syrer sind auf der Flucht im Moment. Und jetzt könnte man denken, oh Gott, die wollen jetzt alle nach Deutschland. Ist aber nicht so. Ein Großteil hat inzwischen Schutz in einem Nachbarland gefunden. Also in einem der Nachbarländer. Und weil eben so viele Menschen auf der Flucht vor den dortigen Bedingungen sind, stoßen auch Hilfsorganisationen und auch die Länder drumherum an ihre Grenzen. Und deswegen müssen auch immer mehr Menschen weiterfliehen nach Europa, weil die Bedingungen auch um Syrien herum immer schlimmer werden. Spannend ist mal abzuwarten, wie dann die europäische und insbesondere auch die deutsche Politik darauf reagieren wird, ob es dabei bleibt, Militär nach Syrien zu schicken oder ob noch andere mögliche Strategien ins Spiel kommen. Ja, wie man vielleicht auch Fakten anders auslegen kann, das zeigen wir euch gleich nach einer kleinen Pause.
So, willkommen zurück im Weltfunk. Und wir haben jetzt eine kleine Geschichte von euch, die hat der Bildblog rausgebracht. Und wir haben sie jetzt für euch ein bisschen aufbereitet. Und zwar geht es um die Bild-Zeitung und wie die Bild-Zeitung Nachrichten und vor allem auch Meinungen macht. Und ja, wir wissen alle, die Bild-Zeitung ist eine Boulevard-Zeitung. Und Boulevard geht jetzt weniger um Nachricht, sondern mehr um hohe Auflagenzahlen und verkauft. Und Auflagenzahlen erreicht man eben nun mal am besten mit Emotionen. Und die beste Emotion dafür ist nun mal die Angst. Also wir kennen es. Und der Angst vor den Griechen, der Angst vor den Wölfen, der Seuchen. Und jetzt haben wir eben gerade die Angst vor der Flucht. Und um die eben möglichst gut darzubringen, werden eben automatisch Aussagen aus dem Kontext gerissen, überspitzt dargestellt und dann eben so zugeschnitten, dass man sie schön in große Buchstaben, plakative Bildschlagzeilen packen kann. Und mit der Wahrheit ist dann natürlich so eine Sache. Ja, im Oktober titelt die Bild-Zeitung etwa, nicht mal der Name wird noch ermittelt, und schreibt von der Auflösung des Rechtsstaates und einem Skandal und sagt eben, dass bei Flüchtlingen, die kleine Verbrechen verüben, die komplette Strafverfolgung ausgesetzt sei. Und ja, beschwört da schon den Untergang des Abendlandes.
Ich zitiere, allerdings, genau, Freibrief für kriminelle Flüchtlinge, sozusagen.
Genau, allerdings die Kieler Polizei widerspricht entschieden. Es wird dann auch eine Gegendarstellung gedruckt, die hat allerdings nur die Größe eines Buchstabens zur ursprünglichen Überschrift und findet dann auch entsprechend wenig Nachhall. Was eben sich in den Köpfen festfrisst, ist, dass Geflüchtete klauen dürfen.
Ja, ich würde es auch nicht unbedingt eine Richtigstellung nennen. Es wurde in einem darauffolgenden Artikel in einem Halbsatz erwähnt, dass die Polizei nun doch sagt, dass dem nicht so sei, wie vorher berichtet wurde. Also es wird auch nicht reflektiert von der Bild-Zeitung, was sie voreilig abgedruckt hat. Also genau, insofern ein bisschen enttäuschend, aber ja, vielleicht auch nicht ganz unerwartet.
Nee, also bei der Bild-Zeitung hat ja sowas mehr oder minder Methode. Auch mit Vorverurteilen sind sie gern dabei. So heißt zum Beispiel, Flüchtling vergewaltigt Kölnerin. Das sind exklusive Nachrichten, die auch Informationen, die Bild-Zeitung hat vor allen anderen. Denn Anklage oder wirklich gar Verurteilen oder sowas gibt es nicht. Allerdings, das steht schon fest für die Bild-Zeitung und wird dann auch so groß abgedruckt. Und ja, dann. Ja,
was war das für ein Fall? Also hier bei Bildblock wird geschrieben, es handelt sich hier um die Weiberfastnacht, wo, es wurde zumindest ein Geflüchteter festgehalten und es wurde untersucht, ob dieser mit der Straftat der Vergewaltigung zusammenhängt. Die Bild-Zeitung hat davon mitbekommen, hat geschrieben, Flüchtling vergewaltigt Kölnerin 22 oder später Flüchtling 17 vergewaltigt Kölnerin 22. Und ein paar Stunden später hat die Polizei dann oder die Staatsanwaltschaft gesagt, wir wissen noch gar nicht, ob er es war, und letztendlich wurde dieser Mensch sogar wieder auf freien Fuß gesetzt, weil es sich einfach nicht als wahr herausgestellt hat. Nur statt eine Richtigstellung hat die Bild-Zeitung dann einfach ein bisschen später geschrieben, Vergewaltigung in Weiberfastnacht? Das sagt die Polizei. Nur dann ist es halt leider schon zu spät gewesen, denn einschlägige rechtsradikale Facebook-Seiten zum Beispiel, unter anderem auch die NPD und viele andere, Legida und gewisse Seiten, die sich gegen Asylunterkünfte aussprechen, haben das dann natürlich auch geteilt inzwischen und damit Stimmung gemacht.
Ja, so ist es eben. Wenn dann eben das Kind schon im Brunnen gefallen ist, die Nachricht einmal verbreitet ist, dann findet es eben ihren Weg zu genau den Menschen, wo es eben eh schon ins Weltbild passt, ja. Und dann verschlimmert sich das Ganze nur noch.
Ja, insofern, was wünschen wir uns für dieses Jahr? Ein bisschen, ja, vielleicht mehr Diskussion. Dann, ich glaube, durch Diskussion könnte sicher die eine oder andere Schlagzeile auch obsolet werden. Vielleicht weniger zu dicke Überschriften.
Andererseits wundert so natürlich auch nicht, dass wo solche Meinungen herkommen. Also ich wundere mich immer, wo so negative Meinungen über Flüchtlinge herkommen. Aber da merkt man mal, was für eine Macht die Medien doch über die Menschen haben. Und ja, sollte man vielleicht nicht ausnutzen, auch nicht als Bild-Zeitung.
Jo, ich würde sagen, machen wir eine kleine Pause. Genau. Nach der Pause möchten wir noch einen kleinen Rückblick geben. Wir hatten ein Interview im Dezember am 24. Da haben vielleicht nicht alle zugehört. Wir denken, es ist trotzdem spannend, sich mit dem Thema Rassismus in der Spendenwerbung auseinanderzusetzen. Deswegen gibt es nach der Pause einen kleinen Rückblick zum Interview mit Tahir Della, der Vorstand bei der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland ist. Und ja, viel Spaß.
Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder in der Sendung Weltfunk, heute zum Thema Rassismus und Spendenwerbung. Ich bin Lena und neben mir sitzt Sandro und wir haben jetzt Tahir Della für ein Interview bei uns am Telefon zu Gast. Hallo Tahir, schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Morgen.
Tahir Della ist Vorstandsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland zu vertreten. Und außerdem ist Tahir aktives Mitglied im Verein Lokal e.V. für machtkritische Bildungsarbeit, der in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung tätig ist. Tahir, kannst du uns erklären, was diese Vereine, in denen du dich engagierst, genau machen?
Zunächst ist ISD inzwischen eine der ältesten schwarzen Selbstorganisationen in Deutschland. Wir haben uns Mitte der 80er Jahre gegründet. Wir feiern dieses Jahr unser 30-jähriges Bestehen, sind lokal aufgestellt, also das heißt in allen größeren Städten, Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Stuttgart etc. Und verstehen uns als, ja, wie du schon gesagt hast, als Plattform für schwarze Menschen, von schwarzen Menschen, betreiben alle möglichen Kampagnen gegen Racial Profiling, also rassistische Polizeimaßnahmen, Blackfacing, also das Anmalen von weißen Schauspielerinnen mit schwarzer Schuhcreme meistens oder Schminke, um schwarze Menschen darzustellen. Aber auch Rassismus in der Bildung, Universitäten, die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Also ein breites Spektrum auf jeden Fall, kann man sagen, um sozusagen schwarze Perspektiven in Deutschland sichtbar zu machen. Und Lokal versteht sich als machtkritisches Bildungs-, als Bildungseinrichtung oder Verein, der wiederum aus dem EZ, aus der Entwicklungszusammenarbeit entstanden ist und sich dieses Spektrum sozusagen rassismuskritisch auch zuzuwenden, zu gucken, wo liegen hier Probleme, Fallstricke und in der neuen Entwicklung von Perspektiven, sozusagen kritische Perspektiven auf die Entwicklungszusammenarbeit.
Und welche Aufgaben übernimmst du in diesem Verein?
Nun, bei ISD bin ich im Vorstand, bei Glocal bin ich jetzt seit einem Jahr circa. Ich beteilige mich an Trainings, an Workshops, Seminare, rassismuskritische Workshops, um sozusagen hier, wenn es um den Nord-Süd-Austausch zum Beispiel geht, zu gucken, inwieweit hier rassismuskritische Perspektiven notwendig sind, die Menschen auch vorzubereiten sozusagen auf den globalen Süden, auf ihre eigenen Privilegien hinzuweisen, zu gucken, inwieweit sie selber von rassistischen Perspektiven geprägt sind und das auch sich dann spiegelt in den Handlungen im globalen Süden. Des Weiteren beteilige ich mich an einer Kampagne jetzt aktuell oder einem Projekt aktuell, das sich mit der Thematik Rassismus in der Spendenwerbung beschäftigt. Wir bieten hier Workshops, Fortbildungen, runde Tische an, um das Thema ganz breit mit den NGOs aus der Spendenwerbung, aber auch Selbstorganisationen zu verhandeln.
Ja, wenn es um Rassismus in der Spendenwerbung ist, auch bei uns heute das Thema. Aus dem Verein Lokal heraus von Timo Kiesel und Caroline Philipp kam ja auch der Film White Charity, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Kannst du kurz erzählen, um was es da geht oder was so die Inhalte sind?
Also zunächst ist es ein Kernanliegen des Filmes, eine Bestandsaufnahme zu machen, inwieweit Rassismus in der Spendenwerbung eine Rolle spielt, wo sie auftauchen. Es geht ganz stark darum, um die Aufzeigung, welche Bilder sozusagen verwendet werden, um schwarze Menschen oder People of Color darzustellen, inwieweit sie rassistisch geprägt sind, inwieweit sie auch im kolonialen Kontext stehen tatsächlich. Also es werden Bilder überprüft, analysiert, durch zum Beispiel Peggy Piesche, die das ja deutlich macht, und auch nochmal zu gucken, inwieweit das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit oder der Generierung von Spendenwerbung problematisch ist. Das Thema Rassismus in der Spendenwerbung beschäftigt der schwarze Menschen und People of Color schon seit sehr langer Zeit, und es werden immer wieder Kritiken laut, wie eben, wie gesagt, schwarze Menschen in dieser Spendenwerbung dargestellt werden, inwieweit sie rassistisch sind. Und der Film bildet im Prinzip ab, was auch tatsächlich die Kritik oftmals ist, gerade von Menschen mit Rassismuserfahrung, und führt hier nochmal zusammen, also Kontext, also historischer Hintergrund sozusagen, dieser Bilder und inwieweit sie auch die Wirkung haben auf schwarze Menschen bis zum heutigen Tag.
Okay, im Film wird ja auch der Aspekt angesprochen, dass weiße Menschen oft als individualisiertes Subjekt, also mit Namen abgebildet werden, während schwarze Menschen oder People of Color oft anonym bleiben und eher als kollektive, homogene Gruppe dargestellt werden. Welchen Einfluss hat das denn auf die Wahrnehmung des Betrachtenden?
Wenn wir Spendenwerbung oder die Bildpolitik in der Spendenwerbung kritisieren, wird uns oft entgegengehalten, dass die Zielgruppe im Grunde genommen immer als weiß verstanden wird. Das heißt, also schwarze Menschen, People of Color, werden sozusagen nicht wirklich als Zielpublikum oder als Ziel wahrgenommen oder auch erkannt. Demzufolge ist sozusagen also diese Individualisierung von weißen Menschen wichtiger und die Anonymisierung von schwarzen Menschen, People of Color, sozusagen Teil des Konzeptes. Das heißt, es wird ganz klar ein Rollenverständnis vermittelt des Helfenden und desjenigen oder derjenigen, die Hilfe empfangen. Und dann passt es eben natürlich ganz gut dazu, dass sozusagen dann diese Gruppe, also die Gruppe, die Hilfe empfangen soll, eben nicht weiter individualisiert werden muss, sondern wirklich als homogene Masse dargestellt wird. Und was wir eben tatsächlich, also Menschen mit Rassismuserfahrung, als höchst rassistisch und höchst problematisch betrachten.
Fällt dir gerade ein Beispiel auch dazu ein, das vielleicht dich in deiner Arbeit zurzeit beschäftigt?
Naja, aktuell ist es im Prinzip zum Beispiel ein Video von Save the Children. Hier werden schwarze Kinder im alten Konzept sozusagen immer noch mit diesen ganzen Attributen, Fliegen im Auge, Mangelernährung etc. dargestellt, auf ganz drastische Art und Weise, drastischer als das jetzt aktuell auch noch in der Spendenwerbung bei Plakaten oder Anzeigen stattfindet. Da hat sich es ein bisschen verändert tatsächlich. Und dieses Video zeigt immer ganz klar, dass sozusagen immer wieder mit dieser Bildpolitik Bilder abgerufen werden, Assoziationen abgerufen werden, dass schwarze Menschen, People of Color oder Menschen in Afrika in einer höchst problematischen Art und Weise degradiert zu anonymen Hilfsempfängern, die Hunger leiden, die arm sind. Also all die ganz klassischen Attribute sozusagen. Und da ist es dann eben auch nicht notwendig, dass dann eben auch diese Gruppen oder diese Menschen personalisiert werden. Und im Gegenzug dazu werden dann zum Beispiel gerne Moderatoren beispielsweise oder Moderatorinnen, die bekannt sind aus Fernsehen zum Beispiel, sehr gerne mit Namen genannt, die dann sozusagen zur Hilfe aufrufen und als diejenigen dargestellt, die sozusagen mit ihrer Rolle verbunden für Abhilfe sorgen sollen.
Okay. Ja, wir haben jetzt bei unserer Recherche aber auch gesehen, dass in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden zu haben begonnen hat. Also die Hilfsorganisationen haben sich ja im sogenannten Vendro-Kontext verpflichtet, Menschen in ihrer Würde und als Objekte ihres eigenen Handels zu zeigen. Also zum Beispiel weniger Menschen in Notsituationen zu zeigen, zum Beispiel weniger Kinder mit Hungerbäuchen und jetzt dafür eher lachende Kinder oder kaffeepflückende Frauen in traditionellen Gewändern. Ist das eine Verbesserung oder bringt auch diese Darstellung Repräsentationsprobleme mit sich?
Also diese Veränderung, ich will es nicht unbedingt Verbesserungen nennen, aber die Veränderung hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass immer wieder Kritik laut wurde an dieser Bildpolitik. Und interessanterweise ist es so, es gibt eine Studie oder eine Untersuchung, die wird auch in dem Film erwähnt, die besagt, dass wenn Menschen auf der Straße gefragt werden, was sie mit Spendenwerbung verbinden beispielsweise, dass immer noch diese alten klassischen, in Anführungszeichen, Bilder abgerufen werden oder erzählt werden, also doch immer noch die Kinder sozusagen mit den Defiziterscheinungen und dass diese neue Bildpolitik, wie ich es mal nennen, noch nicht wirklich dazu beiträgt zum Perspektivwechsel. Gleichzeitig ist es so, dass wir denken, dass es jetzt nicht nur sozusagen kosmetischer Natur ist, diese Politik zu verändern, sondern dass ganz grundsätzlich darauf geachtet werden muss, dass mehr Informationen eigentlich vermittelt werden müssen, warum Zustände so sind, wie sie sind. Also es wird immer noch sozusagen weggelassen, dass Ursachen sozusagen dafür hier im globalen Norden liegen für die Ungerechtigkeit, für die globale, und dass das sozusagen weitaus kaum oder gar nicht thematisiert wird. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kampagne anguckt, die sich gegen Krieg wendet beispielsweise, wird nicht thematisiert, dass die Waffen zum Beispiel eben aus dem globalen Norden kommen und dass diese sogenannte EZ-Arbeit eigentlich bisher immer noch zur Stabilisierung dieser globalen Ungerechtigkeit mehr beiträgt als zu der Abschaffung.
Okay, das finde ich sehr interessant, was du sagst. Es ist also eine Veränderung dahingehend notwendig, dass auch die Ursachen der globalen Ungerechtigkeiten in den Spendenkampagnen thematisiert werden.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, statt schwarzen Menschen würden weiße Menschen in der Art und Weise dargestellt, wie sie es oft in Spendenwerbung dargestellt werden. Warum funktioniert das nicht so rum?
Es funktioniert aber deshalb nicht andersrum, weil sozusagen die historischen Entwicklungen, also die koloniale Politik zum Beispiel der europäischen Nationen, nicht vorliegt und weil sozusagen dieser Diskurs immer geprägt ist von dieser kolonialhistorischen oder kolonialrassistischen Geschichte. Das heißt, es liegen Bilder vor, die mit Afrika beispielsweise assoziiert werden. Und das funktioniert natürlich den weißen Menschen nicht in so einer Bildpolitik. Also das heißt, es ist eine Umkehrung sozusagen der Perspektive, es funktioniert einfach nicht. Deswegen werden eben tatsächlich auch immer wieder, wenn es um Spendenpolitik geht, um Spendenwerbung geht, halt am liebsten natürlich immer noch schwarze Menschen oder PSCs verwendet.
Okay, ja, oft stellen Menschen ja die Kritik an Rassismus in Sprache oder Bildern gerne als Überempfindlichkeit dar oder machen sich über Political Correctness lustig. Wie siehst du das oder was würdest du diesen Menschen entgegnen?
Ich würde ihnen entgegnen, sich einfach vorzustellen, ob sie selber sozusagen immer wieder in derartiger Form und Art und Weise dargestellt werden wollen, ob sie selber sozusagen auch mit so einem Sprachgebrauch belegt werden wollen. Und dass dabei vergessen wird, dass sozusagen mit Sprache, mit Bildern natürlich auch Inhalte transportiert werden. Das heißt, wenn ich eine Geschichte, wir haben eine Geschichte vorliegen, die stark vom Ungleichverhältnis zwischen schwarzen Menschen und weißen Menschen geprägt ist, das drückt sich natürlich auch in Sprache auf, also Fremddefinitionen, Stichwort zum Beispiel, dass eben weiße Menschen sich dann nach wie vor das Recht rausnehmen, schwarze Menschen zu definieren, mit Sprache mit bestimmten Begriffen zu belegen. Und dass das sozusagen deswegen keine Überempfindlichkeit ist, sondern tatsächlich nur eine Wahrnehmung ist von einem rassistischen Alltag, der sich eben in Sprache und Bild ausdrückt. Und deswegen funktioniert es eben auch nicht umgekehrt sozusagen. Also wir können uns nicht vorstellen, dass mit Darstellung von weißen Menschen oder mit Sprachgebrauch von weißen Menschen auch sozusagen diskriminierende Aspekte oder Effekte stattfinden können. Und das funktioniert eben tatsächlich nur, wenn es um schwarze Menschen oder POCs geht.
Wie könnten deiner Meinung nach Spendenplakate ohne eine stereotypische Darstellung von Menschen gestaltet werden? Gibt es da ein Positivbeispiel oder ist es überhaupt möglich, gerade im Kontext vom globalen Süden zum Beispiel?
Also die Notwendigkeit wäre meines Erachtens, dass diejenigen, die betroffen sind tatsächlich von der globalen Ungerechtigkeit, stärker mit einbezogen werden müssen bei der Entwicklung von solchen Konzepten. Das heißt, der Blick von Weiß auf Schwarz ist mal runtergebrochen, der muss gebrochen werden, der muss verändert werden und dass auch sozusagen deutlich wird, dass Defizite eben nicht aus heiterem Himmel geschehen, sondern historischen und politischen Hintergrund haben tatsächlich und dass sozusagen deswegen auch auf diese ewigen Zuschreibungen verzettelt werden muss. Das heißt, also Perspektiven von schwarzen Menschen, POCs, müssen viel stärker mit eingebunden werden. Auch die Notwendigkeit muss mal deutlich gemacht werden, dass globale Ungerechtigkeit Ursachen hat und Gründe hat, dass das dargestellt wird und dass auch vor allen Dingen darauf verzichtet wird, immer sozusagen Rollenfestschreibungen, also Helfer und Hilfeempfänger sozusagen, dass mit diesem Rollenverständnis aufgehört wird oder gebrochen wird.
Jetzt habe ich noch genau zwei Fragen. Die eine ist, kannst du vielleicht nochmal für unsere HörerInnen erklären, was der Unterschied jetzt zwischen Schwarz und POC bedeutet?
Schwarz ist eine politische Eigenbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, hat nichts zwingend mit dem afrikanischen Kontinent zu tun, kommt aus dem Anglophonen, also aus dem englischen Bereich wie Black. Und People of Color ist ähnlich, ist auch in den USA entstanden. Für diejenigen Menschen, die zwar Rassismuserfahrung haben, aber die diese Selbstbezeichnung schwarz für sich nicht annehmen wollten oder konnten.
Wie sieht jetzt für dich, kannst du vielleicht unseren HörerInnen noch ein Fazit geben? Siehst du eher eine positive Entwicklung im Moment insgesamt oder bist du da eher skeptisch?
Sowohl als auch. Also ich denke, dass einerseits, es gibt in den NGOs der EZ durchaus Menschen, die offen sind unserer Kritik gegenüber, die auch bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, die auch bereit sind, den Kodex, den du erwähnt hast, nochmal sich kritisch anzuschauen, wie weit er auch tatsächlich Einzug findet in die aktuelle Arbeit. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass immer noch darauf verwiesen wird, dass Spendenwerbung sozusagen eigentlich darauf angewiesen ist, rassistische und diskriminierende Bilder zu produzieren, um sozusagen Menschen zu bewegen, zu spenden. Das ist eine Schere, die uns immer wieder begegnet und ich denke, dass das sozusagen dieses Umdenken wichtig ist und da da bin ich optimistisch. Es gibt Leute, die in den NGOs das ähnlich sehen und auch bereit sind, da dran zu gehen. Und gleichzeitig, wie gesagt, haben wir eine 50-jährige Geschichte sozusagen der Spendenwerbung zurückliegend. Und da ist natürlich sehr, sehr schwer sozusagen den Perspektivwechsel zu sorgen.
Vielen Dank. Wir haben gesprochen mit Tahir Deller aus der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und aktives Mitglied im Verein Glokal e.V. für machtkritische Bildungsarbeit. Ja, vielen Dank fürs Interview und
vielen bis nach der Musik.
Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
Tschüss.
So, willkommen zurück beim Weltfunk. Wir haben jetzt noch ein paar Nachrichten für euch. Die wurden uns freundlicherweise von Pro Asyl zur Verfügung gestellt. Und wir beginnen mit dem Elternnachzug für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und so sagt beispielsweise das Deutsche Institut für Menschenrechte, dass die Aussetzung desselben gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstößt. Und außerdem stellt sich das Institut auch gegen die Aussage, dass Kinder nur vorgeschickt werden, um dann eben quasi dem Rest der Familie den Nachzug zu ermöglichen, weil da eben auch Gründe wie die Trennung auf dem Fluchtweg direkt und kinderspezifische Fluchtgründe wie Zwangsrekrutierung vom Gesetz außer Acht gelassen werden. Und dazu kommt, dass die Zahl der tatsächlichen Zusammenführungen sehr gering ist. Also Stand vom 30. Juni 2015 sind 504 Personen nachgezogen. Und der aktuelle Stand der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, auf die sich's überhaupt beziehen könnte, es sind nach Angaben der Zeit 1800. Also gibt's eine relativ große Diskussion um relativ geringe Zahlen. Außerdem wurde im November 2015 eine Studie von der Europäischen Kommission veröffentlicht, die besagt, dass die Schleuserbekämpfung das Risiko für Schutzsuchende erhöht. So steigt etwa die Gefahr, Opfer von Menschenhandel, Missbrauch, Entführung und Erpressung zu werden. Und außerdem würde durch eben diese geplante Schleuserbekämpfung lediglich eine Verlagerung von Fluchtrouten erfolgen. Dazu kommt, dass aus den mitgliedstaatlichen Gesetzgebungen, an denen sich das orientiert, nicht klar hervorgeht, ob auch Fluchthilfe aus humanitären Gründen zu sanktionieren sei. Und das wird auch von der EU-Grundrechteagentur FAA kritisiert. Unter solche Fluchthilfe aus humanitären Gründen würde etwa auch die SOS Mediterranee fallen, die jetzt im Februar zusammen mit der Partnerorganisation Ärzte der Welt in See sticht, um Menschen auch abseits der italienischen Küste aus Seenot zu retten. Außerdem soll Frontex weiter ausgebaut werden. Künftig sollen 1500 Beamte von Mitgliedstaaten bereitgestellt werden, die innerhalb von 3 Tagen an den Außengrenzen zum Einsatz kommen sollen. Frontex soll außerdem auch gegen den Willen der betroffenen Staaten zur Grenzsicherung zum Einsatz kommen. Dazu kommt eine schnelle Einkaufstruppe für Rückführungen, die eingerichtet werden soll unter der Oberregie von Frontex. Ganz problematisch in dem Zusammenhang sind dann eben auch die Aussagen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der sagt, Frontex solle konkret auch die Rückführung von Schiffen zu ihrem Startpunkt veranlassen. Und was er da fordert, ist ein sogenannter Pushback, also dass man die Schiffe direkt abfängt und wieder zurückschickt. Und das ist eine völkerrechtswidrige Zurückweisung von Schutzsuchenden und ein klarer Verstoß gegen Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention.
Okay, jetzt haben wir noch ein paar bisschen kompaktere Nachrichten, deswegen lese ich die auch einfach mal kurz vor. Quelle ist immer noch Pro-Asyl. Verwaltungsgericht hat Roma-Verfolgung anerkannt. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat einer Romni aus Mazedonien den Flüchtlingsstatus zuerkannt, weil sie als Aktivistin politisch verfolgt wurde. Über den sehr seltenen Fall einer Anerkennung für eine Asylsuchende aus einem angeblich sicheren Herkunftsstaat berichtet die Taz vom 11.11.2015. Die Frau hatte sich in Mazedonien in einem Verein für die Rechte von Roma engagiert und staatliche Gewalt dokumentiert. Deshalb sei sie über lange Zeit hinweg von der Polizei malträtiert worden. Im Jahre 2011 so schwer, dass sie ihr ungeborenes Kind verlor. Gewalt gegen Flüchtlinge. Es brennt in Deutschland. Ein Rechercheteam von Zeit Online und Die Zeit ist 222 gewalttätigen Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2015 nachgegangen. es sind alle Attacken, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind oder zu Schaden hätten kommen können, erfasst. Das erschreckende Ergebnis, fast keine Tat ist bis heute aufgeklärt und nur in 4 Fällen haben Gerichte bisher Täter verurteilt, in 8 Fällen Anklage erhoben. Die Recherche Gewalt gegen Flüchtlinge, es brennt in Deutschland, kritisiert die Ankündigungen, man werde mit der ganzen Härte des Rechtsstaats gegen Menschen vorgehen, die Flüchtlinge angreifen, als leeres Versprechen. Obergrenze bei Recht auf Asyl in Deutschland verstößt gegen Grund- und Menschenrechte. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat sich am 30.11.2015 in einer Stellungnahme zu der Debatte um die sogenannte Obergrenze beim Recht auf Asyl geäußert und dargelegt, dass eine zahlenmäßige Obergrenze beim Recht auf Asyl mit den Grund- und Menschenrechten, dem internationalen Flüchtlingsrecht und dem Recht der Europäischen Union nicht vereinbar wäre.